davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Vermutlich, wenn Matthias euch begrüßen würde, würde er Moin sagen. Also mache ich das jetzt auch mal. War vielleicht nicht ganz so norddeutsch, aber ich grüße euch alle da draußen. Und heute haben wir einen Gast, der wirkt, also ich habe ihn bisher noch nicht persönlich gekannt, aber er wirkt auf Bildern immer total zufrieden und glücklich, wenn man ihn auf Instagram und Co. sieht. Er nennt sich, so steht es auf seiner Homepage, Kindermusikausdenker, also nicht dieser klassische Kinderliedermacher. Und er ist nicht nur Kindermusikausdenker, sondern er gibt auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte im Bereich Musik. Herzlich willkommen, Captain Zwulf.
Hallo.
Hallo, Matthias.
Hallo, Lucia. Captain Zwulf, ja, das ist ja jetzt schon mal wieder die nächste Metamorphose, die Ralf vollzieht. Ralf Kleinschmidt ist ja der bürgerliche Name von Captain Zwulf. Mhm. Und man kennt ihn eigentlich auch als Teil des langjährigen Kinderlieder-Duos Ulf und Zwulf.
Ja.
Und ich habe so mit Interesse verfolgt, wie Ralf diesen Namen Zwulf immer mehr zu seinem gemacht hat. Mhm. So, wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung habe, war ja dieses Ulf und Zwulf ein bisschen so aus Ulkerei entstanden. Also dein Partner heißt Ulf, der damalige genau. Partner. Und dann hat man gesagt, Ulf und Zwulf.
Ja, halt der irgendwie. Name ist beim Volleyball entstanden, Zwulf.
Ja.
Da stand es 11-12, Ulf war auf der anderen Seite des Netzes und dann rief jemand von der Seite, jetzt steht es 11-12.
Ja.
Und das fanden wir irgendwie ganz lustig und putzig und haben gesagt, ach, dann bin ich jetzt eben der 12 ab da. Ne? Und dann hatten wir auch mal einen Drulf dabei, natürlich musste er dann auch irgendwie weitergeführt werden, die Reihe. Ja, so ist es entstanden.
Und dann ist daraus aus diesem Ulk immer mehr ein Name geworden, den du immer mehr zu deinem gemacht hast. Mhm. Also als Teil von Ulf und Zwulf zunächst, dann ging es auseinander und jeder ging seine eigenen Wege und dann warst du plötzlich der Zwulf und jetzt bist du Captain Zwulf.
Ja, das ist
also jetzt
meinst du, er hat ein Schiff, wenn er Captain ist?
Ja, also erstmal hat man so eine maritime Anmutung natürlich durch den Captain, aber vielleicht ist es auch gar nicht so weit weg. Es ist halt ein Musikkutter, ne? Mit den ich da so durch die Gewässer steuere und da bin ich jetzt also zum Captain. Den verdient man sich ja. Ne? Wir wissen ja alle, einen Doktor und einen Adelstitel kann man sich kaufen, aber Captain muss man sich schon ein bisschen verdienen. Und jetzt so nach 36 Jahren Bühne, wobei eigentlich ist es sogar noch mehr, weil wir haben mit der ersten Platte gesagt, das ist der Start von Ulf und Zwulf und das war 1987. So, da merkt man schon.
Boah, da war ich eins.
Ja, also ich habe im nächsten Monat, übernächsten Monat dann auch auf der Geburtstagstorte 2 Sechsen. Insofern, die kann man dann auch nicht mehr drehen.
Mm.
Ist schon ein bisschen Weg, liegt schon sozusagen hinter mir und aber noch vieles vor mir.
In dieser Anfangsphase von Ulf und Zwulf hat ja auch, du hast ja so eine kleine Figur mitgebracht,
ja.
Hat ja auch der Sandmann eine große Rolle gespielt. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben mal zusammen, das ist auch schon eine zweistellige Zahl von Jahren her, zusammen bei so einem Fest der Deutschen Einheit in Kiel auf so einer Bühne gestanden.
Ja, stimmt,
in so einem Dauerschleifenprogramm, wo jeder mal so 20 Minuten gemacht hat. Und da hattet ihr auch den Sandmann dabei, ne? Kann das sein, dass ihr den mal so auf der Bühne
Ja, genau. Also wir haben 2005 war ich, wobei die Jahreszahlen sind ja eigentlich auch nicht so wichtig, aber mit dem MDR zusammen zum 50-jährigen Geburtstag vom Sandmännchen eine Tour gemacht durch ganz Deutschland. Zum Teil dann auch mit dem Kinderkanal zusammen, große Veranstaltungen, wo wir den also dabei hatten und haben ein richtiges Stück geschrieben auch für ihn. Und ja, so also fast in Richtung Musical, würde ich mal sagen, ja. Und damit sind wir dann auch rumgetourt. Genau, ja.
Und Und der Sandmann war aber auch so ein bisschen Kick-Off für euch.
Ja, ne? Absolut. Also von der Reihenfolge war es so, wir hatten dann 1987 die Möglichkeit bei Amiga, der einzigen DDR-Schallplattenfirma, die sich da mit dieser Sparte beschäftigt, eine Schallplatte zu machen. Und als sie fertig war, hat unser damaliger Textautor, der die ganzen Texte damals geschrieben hatte, mit dem Sandmännchen Kontakt aufgenommen, also mit der Redaktion vom Abendgruß, und hat gesagt, du, hörst mal, wir haben hier eine schöne Platte und mit schönen Musiken und schöne Lieder. Was haltet ihr dann davon, wenn man das irgendwie im Abendgruß praktisch so in Folgen aufgeteilt senden würde, also produzieren würde? Und die fanden das gut. Und dann haben das auch gemacht, und dann hatten wir also 10 Folgen dort produziert, zum Teil mit grafischen kleinen Trickfilmen, so, also ganz liebevoll gemacht. Und wir hatten zwischendurch so live im Studio eben gespielt, kleine Spielszenen, die zu den jeweiligen Liedern eben inhaltlich gepasst haben. Und deswegen ist der Sandmann natürlich schon für uns so ein sehr prägnantes Ding gewesen. Kann mich noch gut erinnern, als die erste Folge so ausgestrahlt wurde, sind wir irgendwie, glaube in Gera, durch die Fußgängerpassage und laufen da so, unterhalten uns. Auf einmal eine Familie auf der anderen Straßenseite stoßen sich so an, ey, da drüben, guck mal. Also das war natürlich klar, damit waren wir im ganzen Land bekannt, weil Sandmännchen war so beliebt, also das hat jeder geguckt. Ne?
Das hat ja früher wirklich jeder geguckt. Es war immer, Sandmännchen kommt, jetzt guckt man Sandmännchen an. Also ich nicht, aber andere.
Und dann kam die Wende.
Und dann kam ziemlich bald die Wende. Das war auch eine heiße Zeit. Also 89 waren wir dann im Studio, auch wieder im Amiga-Studio für die zweite Schallplatte dann schon. Und die Ereignisse haben sich überschlagen. Es war der absolute Wahnsinn, was in dieser Gesellschaft da losgegangen ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir das Faschingslied, was da drauf war, gerade eingesungen haben, an dem Tag trat die Regierung zurück. Also in diesem Spannungsfeld hat man sich da bewegt. Ja. Ja, man versucht sich zu konzentrieren auf die Musik und auf was man jetzt tun will. Und drumherum bricht ändert sich zusammen, alles, ja, bricht weg, und also totale Aufregung. Aber das war wirklich krass. Und dann ist auch das eingetreten. Wir haben die Sachen, es werden ja so erst Grundbänder hergestellt, also die ganzen Musiken, alle Instrumente werden aufgenommen und der Gesang kommt zum Schluss. So haben wir das damals gemacht, ne? Und als wir dann da rangingen, das einzusingen, hatten wir beide, also Ulf und ich, den Eindruck, das ist zu langsam, das Lied ist zu langsam, das muss schneller sein. Und dann konnte man ja nun nicht irgendwie mächtig am Knopf drehen, dass die Musik da einfach schneller geht. Das ist ja nicht so heute. Heute MIDI, digital, ist kein Problem. Ne? Tempo verändern, aber damit verändert sich ja auch die Tonhöhe. Aber wir hatten wirklich den Eindruck, es ist zu langsam aufgenommen. Das war diese Schnelligkeit in der Gesellschaft, was da passiert ist. Ja? Das
hat uns so, okay.
Ja, das war der Grund. Ne?
Ja.
Krass. Und dann habt ihr es nochmal neu aufgenommen, oder?
Nee, wir haben es so gelassen. Aber wenn ich es dann heute höre, dann sage ich, ja, klar. Also das ist genau das Thema. Also bei einem Lied, das Arrangement war eben auf dieses etwas langsamere Tempo ausgelegt. Und wenn man das ein bisschen verschnellert, dann wirkt es nicht mehr so, wie es gedacht war. Ne? Also das war schon wirklich krass. Ja, zweite Platte.
Und die ist dann aber noch erschienen?
Die ist gerade noch so erschienen und dann war sie weg. Also im Loch verschwunden. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch sehr nachzuvollziehen, dass die Leute erstmal sich orientiert haben, was gibt's woanders, ne? Also alles, was so im Westen, so war ja so die Unterscheidung Osten-Westen, irgendwie da war, wovon man schon mal gehört hatte, das wollte man natürlich dann unbedingt auch mal live sehen oder die Platten haben und so, kann man schon nachvollziehen. Also, dass erstmal die Leute in der DDR, die Künstler, die Musiker und so, waren dann erstmal nicht so interessant, eine ganze Weile.
Wobei der Sandmann hat es ja auch ins gesamtdeutsche Fernsehprogramm dann geschafft.
Zu Recht.
Na, und er hat ja auch erzählt, er war in ganz Deutschland unterwegs. Das heißt, du warst.
Ja, aber das war ja 2005. Ach, erst. Da sind also lange nach dieser Zeit.
Wurde ihr da mitgezogen, als der Sandmann, der war ja auch ziemlich bald war der auch im gesamtdeutschen Fernsehen unterwegs?
Also der Sandmann war jetzt kein Zugpferd in dem Sinne. Weil das ist ja auch sehr kompliziert gewesen. Da sind ganz viele Probleme lizenzmäßig und rechtemäßig. Was darf man denn überhaupt mit der Figur machen? Ne? Und so. Das heißt, es war nur diese Tour erstmal. Und jetzt hat sich's aber gelockert. Also jetzt könnte man das Kostüm sozusagen sich ausleihen und den Darsteller dort reinstecken und damit auf die Bühne gehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht jetzt als Captain 12. Aber das war damals ja nicht möglich. Die Popularität ist wahnsinnig gestiegen dadurch, das ist ganz klar. Ne? Mhm. Also nur ist es aber auch so, wenn man in der DDR eine Platte machen konnte, dann war die in jedem Plattenladen. Mhm. Ja? Der Handel hatte, weiß ich nicht, 250.000 Stück bestellt, hergestellt werden konnten, aber aus Materialgründen nur 25.000 mhm. und die kamen in die Läden und waren auch sofort weg, weil mhm. die Neuerscheinungen, die wurden einfach wahrgenommen und eben auch gekauft. Und ich kann mich noch gut an den Augenblick erinnern, im Plattenladen, so ein ganz kleiner Plattenladen in Berlin, im Prenzlauer Berg, in der Schönhauser Allee. Da komme ich rein und die Verkäuferin holt gerade unsere Platte aus dem Lager und kommt mit so 5 Platten übereinander und guckt die so an. Dann dreht sie die obere so um und sagt, ach, guck mal, das ist ja ganz hübsch. Wir hatten nämlich eine Spielplatte daraus gemacht. Das Cover war als Würfelspiel gestaltet. Mhm. Also Plattentasche ist ja dementsprechend so schön groß, dass man da viele Informationen und Bilder und alles eben auch rauf machen kann. Und dann konnte man auf der Rückseite die Figuren, die in den Liedern eine Rolle spielen, also natürlich Ulf und Zwölf, aber auch den Spatz Willi, der da bei der Reise durch die Stadt, da habe ich noch gar nicht gesagt, Stadtabenteuer hieß die Stadt, hieß die Platte, konnte man ausschneiden. Was auch einige Proteste bei einigen besorgten Eltern hervorgerufen hat. Wie kann man denn auffordern, eine Plattenhülle zu zerschneiden? Dabei war das so, dass dann der Eingriff nur ein bisschen größer gewesen ist. Und dann konnte man die Platte ja trotzdem noch geschützt da auch unterbringen. Ja, und dann war ich natürlich so pottestolz. Also das war ein Augenblick, wo mir das Herz übergegangen ist. Diese Platte ist jetzt fertig, die ist jetzt im Handel und oh, krass, habe ich natürlich gleich die 5 gekauft und die gleich erstmal verteilt so, unter den Freunden. Ach schön, also überhaupt diese Art der Produktion, wir hatten 14 Tage das Studio in der Brunnenstraße bei Amiga und das waren immer 10 Stunden Termine ne? Und dann wurden da, war ja alles analog, also Naturinstrumente. Mhm. Ne? Da wurde eine kleine Blaskapelle geholt, eine Dixieland-Band, eine Rock'n'Roll-Kapelle und Streicher. Krass, richtig schön, ja. Und die haben dann die Arrangements, die hatte der Tobias Morgenstern damals alle komplett gemacht. Die haben die dann eben eingespielt und wir haben darauf gesungen und dann, ach, so wird dann innerhalb von 14 Tagen da dieses Werk.
Mhm. Da wurde noch richtig investiert.
Ja, ja. Ich meine, heute, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man alleine im Studio das bei sich machen kann oder am Computer ja sogar, ne? Aber diese Gemeinschaft, wenn sie so wächst, so Schritt für Schritt, das war natürlich auch für uns ein großartiges Erlebnis.
Da sind wir wieder bei dem Thema, wie so ein Album entsteht, ne? Da bist du ja auch noch mehr, da ist ja der Entstehungsprozess, der führt ja dann schon zu so einem Album hin. Und du bist ja auch noch, du machst ja auch noch Alben. Du hast ja sogar das sensationelle Mammutwerk vorgelegt, ein 4-CD-Album zu machen.
Ja.
Wie kann man denn sowas wahnsinnig machen?
Wie kann man denn so was wahnsinnig machen? Das bot sich so ein bisschen an durch das Sujet.
Ja.
Diese Scheibe, dieses Album heißt ja die 12 Monate.
Ja.
Also es ging um die Jahreszeiten. Also natürlich für die einzelnen Jahreszeiten jeweils eine Scheibe. So ist erstmal der Hintergrund.
Ich hab ein Glas am Fenster stehen mit einem Frosch, sehr grün und schön. Der knipst nicht stundenlang die Erde. Wie morgen wohl das Wetter werde, legt ans Glas die Leiter ran und zeigt mir jedes Wetter an. Steigt er hoch, kommt ein Hoch, steigt er tief und ganz mies, zeigt er die Zunge, gibt es Regen, winkt er mit der Mütze, große Hitze, dreht er sich im Kreis, fallen Flocken zart und weiß.
Und ja, das war die letzte Produktion, die letzte CD-Produktion und ich glaube, das wird es auch bleiben.
Ja.
Naja, als CD halt. Also ihr habt ja die Erfahrung sicherlich auch, CD nach der Veranstaltung so selten. Ich frage dann immer mal das Publikum, wer hat denn noch einen CD-Player und dann melden sich vielleicht so 3 und sagen, ja okay, alles klar, die Zeit ist erstmal vorbei. Bei der Schallplatte hat man es ja auch gedacht. Also ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die nochmal irgendwie aktuell wird. Aber Vinyl, erstaunlicherweise, ist also ne, bei den Neuerscheinungen so von Bands,
Ist das nächste, was du dann machst, ist ein 4-Vinyl-Album.
Ja, oder ja. Irgendwie, aber das geht doch dann schon auf weiter. Dann kann man da irgendwie in einer Scheibe dreidimensional oder so. Das, weißt du? Mhm. KI. Ja, das ist einfach die Entwicklung. Ich finde es ein bisschen schade, weil das ist natürlich, ich finde es schön, wenn man ein Konzert erlebt hat, wo man wirklich das toll fand und eine gewisse Euphorie auch gerade in sich spürt, ja, vielleicht. Wenn man dann was mitnehmen kann, wo vielleicht noch eine Unterschrift drauf ist und so. Man kann ja auf dem Handy nicht so viele Unterschriften sammeln auf dem Display, weißt du, wenn man irgendwie Spotify angemacht hat und so. Also das finde ich irgendwie...
Mich würde ja noch interessieren, auf deiner Homepage steht, dass du Fortbildungen gibst.
Ja.
Und jetzt muss ich leider lachen. Okay, das hat aber nichts damit zu tun.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe 8 Folgen, habe ich es geschafft, ja? 8 Folgen. Also ich muss aufklären, mein Lieblingssatzanfang ist, mich würde mal noch interessieren. Und das hat mir der Matthias vor der Weihnachtsfolge gesagt. Mhm. Und seitdem achte ich intensiv darauf, es nicht zu sagen, jetzt habe ich meine Frage genau damit gerade angefangen. Deshalb lachen wir jetzt.
Aha. Alter.
Okay, ich bin reingetappt. Du hast deine Freude noch. Also auf deiner Homepage steht, dass du auch Fortbildungen gibst.
Ja.
Und jetzt hast du uns aber auch erzählt, dass da noch ganz viele andere mitwirken, dass das was Größeres ist.
Ja. Du machst ein richtig mächtiges Projekt, genau.
Ja.
Also es ist ein Katalog entstanden jetzt mit Kindermusikerinnen und Kindermusikern aus dem Netzwerk Kindermusik, die auch als Dozenten arbeiten jeweils zu ganz unterschiedlichen musikalischen Fragen. Ne? Also Ukulelenschulen ist dabei, Gitarre, Perkussion, aber auch so eine...
Verkehrserziehung,
genau. Also wir haben jetzt erstmal so eine kleine Themenvorauswahl getroffen. Das ist aber auch eine Sache, wo ich denke, dass ich das noch sehr erweitern kann. Es gibt ja noch viele andere sicherlich Themen in dem Bereich, wie kann man Musik in die Kita bringen zu den Erzieherinnen, damit sie es zu den Kindern bringen. Das ist ja so das wichtige Punkt, wenn in den Kindergärten nicht mehr gesungen wird, reißt der Faden ab zur Musik überhaupt. Ne? Für Kinder ist heutzutage klar, wenn ich Musik entsteht, wenn ich hier auf den Knopf drücke oder aufs Display und da ein bisschen rumwische, und dann ist Musik da. Ne? Und dieser Entstehungsprozess und dieses tolle Erlebnis, Gemeinschaft damit eben, also gemeinschaftlich Musik zu erzeugen, erleben, wie auch immer. Das ist eben unheimlich wichtig, und da versuche ich über diese Schiene dort eben an die dementsprechend Pädagoginnen und Pädagogen und Erzieherinnen und Erzieher ranzukommen.
Sind das Fortbildungen in Präsenz oder online?
Ja, in Präsenz. Also wir gehen in die Einrichtung, ja.
Das heißt, ihr macht Inhouse-Schulungen?
Ja,
okay.
Genau. Die haben ja so Teamtage auch oder sowieso Fortbildungen. Ne? Und da haben wir jetzt erstmal gesagt, wir bieten zwar auch 2 mehrtägige an, aber die meisten sind einen Tag, 8 Stunden. Das ist wieder wichtig, weil sonst die Kita das nicht so gut abrechnen kann irgendwie so. Ne? Aber das ist auch sinnvoll. Also da kann man, das kann man wirklich schön füllen. Ja, du wolltest was fragen, Matthias?
Musik macht schlau, so ist die Überschrift dafür. Und da, wenn ich das Line-up hier mal kurz vorstellen darf, Astrid Hauke, Frank Bode, Sandra Farin, Suli Puschpan, ich und Herr Meier, Tom, Thorsten Walter, Katrin Thiele, die kommen ja aus allen Ecken Deutschlands, aber die sollen auch überall in Deutschland sein.
Ja, so wie wir normal arbeiten, ne? Wenn wir eine Konzerteinladung haben, dann fahren wir ja auch durch die halbe Republik. Und
wie bringst du den Haufen zusammen?
Nein, nicht alle gleichzeitig, sondern jeder hat sein Workshop-Thema, und die können sich jetzt sozusagen, die User können sich das rauspicken. Wir würden gerne, uns interessiert dieses Thema, das macht der und der, ne? Und dann frage ich dort an, könnt ihr zu den Terminen, wo die sich das vielleicht vorstellen könnten und wünschen, und dann fädeln wir die zusammen. Also ist eigentlich wie eine Agenturtätigkeit letztendlich, ne? Aber eben spezialisiert auf Musik.
Und damit wirst du natürlich jetzt auch auf der Didakta sein.
Genau.
Die ja in diesen Tagen stattfindet.
Und wir sind live.
Wir sind auch dabei mit Live-Podcasts auf der Bühne von Kindermusik.
Ja, habe ich schon gesehen. Schön.
Da hast du dann aber ein großes Projekt.
Ja, ein schönes Projekt.
Und ganz viel Arbeit.
Genau. Das bleibt nicht aus.
Und du bist sowieso irgendwie Master of Collaborating, also du machst Netzwerkarbeit. Ich habe so gesehen, du arbeitest auch bei Songs mit anderen zusammen, mit Dirk Scheele, Robert Metcalf.
Ich und Herr Meier, oder?
Ja, mit Ich und Herr Meier haben wir gerade ein Lied am Wickel. Das soll ein Traumberufe-Lied werden. Also Berufe, die gar keine sind, so wie der schöne Beruf Wolkenkratzer zum Beispiel. Mhm. Sowas taucht dann damit auf.
Und mein Lied für euch?
Das war die, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit Dirk Scheele. Der hat da mitgesungen und auch Gitarre gespielt. Und Robert Metcalf hat dann auch eine kleine Zeile gesungen, weil da geht es so ein bisschen um den internationalen Kindertag auch. Ein Lied für die Kinder eigentlich, an die Kinder, weil ich fand es irgendwie mal ganz schön und angemessen, dass man auch mal so zurückgibt, das alles.
Hey, hey, wir feiern Kindertag, wir singen hey.
Da unterwegs, deswegen, wenn ich nochmal zurückdenke an die Anfänge unseres Netzwerkes, da habt ihr erst so ein bisschen gefremdelt oder es war so ein bisschen, dann wart ihr mal drin und dann auch mal wieder nicht und eigentlich erst als 12 bist du so richtig reingekommen.
Das stimmt, ja, das war so.
Erzähl mal, wie das war.
Ja, ich glaube, also es war, ich weiß nicht mehr ganz genau, Anfang der 90er. Waren wir mal, wann hat sich Kindermusik.de gegründet?
98 gegründet. 98. Und dann wart ihr so Anfang der Nuller, wart ihr mit dabei.
Ach so.
Kurze war das, Zeit und dann aber auch wieder raus.
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was bei Ulf so die konkreten Gründe waren. Er war da so ein bisschen derjenige, der dann gesagt hat, nee, gefremdelt, ja. Es war alles noch relativ frisch. Ne? Mhm. Ich meine, wir mussten uns ja auch erstmal neu orientieren und erstmal gucken, aha, das, was gibt es da für spannende Menschen, die im gleichen Gebiet arbeiten und so. Und da war irgendwie noch nicht diese, was so eigentlich so selbstverständlich wäre, diese Neugier da. Na, wie macht ihr denn das und was macht ihr? Also es wäre ein wunderbarer Punkt gewesen, sich da auszutauschen. Mhm. Und irgendwie waren wir da noch nicht so. Wir waren vielleicht noch so ein bisschen down von der ganzen Wendegeschichte. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Aber so ganz genau kann ich es dir nicht mehr sagen. Mhm. Aber als 12, die Marke 12 eben sozusagen zu etablieren, ja, relativ neu auch, weil Ulf und 12 gab es ja dann ab 2016 nicht mehr. Mhm. Da war das mir doch ein Bedürfnis, ne? Dieser Austausch. Und da war ich irgendwie auf einem anderen Status. So.
Arbeitet ihr eigentlich beide, ihr seid ja beide als Solokünstler jetzt unterwegs, mit dem Repertoire von Ulf und 12?
Ja, und zwar, das haben wir aber immer schon gemacht, jeder seine Lieder.
Ach so, ihr habt immer habt ihr nie zusammen geschrieben?
Na, wir hatten gleich bei der ersten Produktion, da haben wir zwei Titel sozusagen zusammen geschrieben. Da ist es so wie bei den Beatles, nicht mehr genau so zu sagen, wer von wem ist dann die Melodiephrase oder so. Und da haben wir dann gesagt, hier komm, Erdmann Kleinschmidt runter und fertig ist die Laube. Aber danach war tatsächlich immer so, wenn ein neuer Text von unserem Textautoren, Wilfried Bergholz war das, ankam, dann haben wir... Wer hat da Zugriff, ne? Und ja, hier, da kommt irgendwie eine Melodie, könnte ich mir vorstellen. Und dann probiert man und dann wird es ein Lied. Und dann ist eben der Text von Wilfried Bergholz und die Musik in dem Fall von mir. Mhm. Und dann spiele ich die natürlich auch.
Ah, das heißt, ihr habt nicht selbst getextet?
Am Anfang nicht, aber mittlerweile habe ich auch schon den einen oder anderen Text geschrieben. Ich habe lange Zeit mich so in die Musik verliebt einfach, weil die mich so ein bisschen immer getragen hat. Das war für mich so das der Hauptanteil der Arbeit. Aber irgendwie kam es dann so zwischendurch, so in den letzten Jahren auch zu dem einen oder anderen Text von mir. Auch so ein bisschen aus der Familiensituation heraus. Ist ja auch, es ist ja so, seit 2014, die Liebe hat mich doch nach Leipzig gezogen. Mhm. Zu meinem Schatze mit 3a, ja, Katrin. Mhm. Und die hat einen Sohn, den Bruno. Matthias, du kennst ihn.
Ja, klar.
Das ist ein ziemlicher Schlaumeier. Er ist jetzt 16 mittlerweile. Aber als ich mit der Familie zusammenkam, war er ja 8. Und Dementsprechend waren da jetzt aber schon Themen, also waren dann Themen, die ihn bewegt haben, wo natürlich auch die Texte andere sind. Wenn man sich mit so, mit mein Sohn, als der klein war, waren eben die Themen dementsprechend auch so. Ich habe es zwar nicht selber geschrieben, aber wir haben uns darüber ausgetauscht und wir so und so Situationen könnte man nicht, was meinst du, ne? Und dann so sind auch die ein oder andere Text ist da so entstanden. Und jetzt war der eben 8, ist wieder mal eine andere Sicht. Naja, und jetzt ist er 16. So.
Jetzt ist es wieder eine andere Sicht.
Wieder anders. Ja, aber da hat sich, daran haben sich die Texte dann auch so ein bisschen entwickelt, ne? An dieser Geschichte.
Wollen wir mal schauen, wo es herkommt?
Das ist eine gute Idee.
Dann machen wir das.
Dann gucken wir uns mal die Lebenslieder von Captain Zwölf an. Das gibt los mit der Behauptung, ich glaube, es gibt das Glück.
Ja.
Und zwar in einem Song wird diese Behauptung aufgestellt von der Band Panko. Mhm. Der heißt Stille.
Ja.
Was hat der für dich zu bedeuten, der Song?
Das war, der ist entstanden in einer Zeit, wo in der DDR gesellschaftlich unheimlich rumort hat, also wo die Unzufriedenheit immer stärker wurde, ja, wo immer klarer wurde, dass das alles nicht so richtig stimmt und nicht so richtig passt, wie hier agiert wird. Und diese Band Panko, die ist Anfang der 80er Jahre plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht mit einem Rockspektakel, also richtig ein schönes Bühnenstück über einen Lehrling, Paule Panke hieß der, genau. Und anhand eines an seiner Situation, die dieser Lehrling erlebt, wurde ganz viel Gesellschaft mitbearbeitet in den Texten. Ja? Also was den Leuten also wirklich aus dem Herzen gesprochen hat, aus der Seele, mit einer grandiosen Rockmusik, hat so geknallt und war so toll. Und ein tolles Bühnenbild und so.
Und das war dann auch gesellschaftskritisch?
Oder? Ja, ja, genau. Die Texte waren eben einfach ehrlich. Ich meine, es ist schon so gewesen, es gab staatlicherseits immer die Beargwöhnung, dass man dem Volk nicht zu viel zumuten möge, weil die Werkstätten sollen ja ihre Arbeitskraft und zur Erfüllung der Pläne einsetzen und ein bisschen Erbauung brauchen sie schon, ne? Aber bitte keine Probleme, sowas. Also das wurde schon da sehr genau beobachtet. Und die Texte waren aber so, dass sie
durchging,
genau. Ne? Und man hatte auch als DDR-Bürger sehr, sehr gut gelernt, zwischen den Zeilen in den Texten so Informationen zu finden und Verbundenheit herzustellen oder wahrzunehmen. So, das war also der Start von Panko. Und dann Mitte der 80er Jahre kamen sie mit dem zweiten Rockspektakel raus. Das hieß Hans im Glück. Und das war so negativ, positiv, also man kann es gar nicht mehr so genau beschreiben, aber es hat genau den Nerv der Zeit getroffen, wie ich mich und viele andere auch gefühlt haben.
Und dieses, da warst du so Mitte 20?
Ja, ja, genau. Und dieses Lied Stille, da gibt es eine Textzeile, da haben sie wahrscheinlich eine große Diskussion mit der Redaktion von Amiga gehabt. Und als neulich in der Zeitung etwas stand, wo ich meine eigenen Fragen wiederfand, das war im Park, als wir das lasen und das Laub wegflog wie alte Phrasen. Und live haben sie dann gesungen, statt meine eigenen Fragen, meine eigenen Zweifel.
Ja.
Und wie all die Phrasen, ja, die man erlebt hat, täglich auf irgendwelchen Plakaten. Und ne, das war ja, der Sozialismus ist ja nach vorne geprescht, immer nach oben, immer nach oben. Das war ja der blanke Wahnsinn. Mhm. Ja, und das war eben nicht so. Und die, das war der Zeitgeist, der dort genau getroffen wurde. Und deswegen ist dieses Lied mir sehr, sehr nahe.
Und glaubst du, es gibt das Glück?
Ja, 100 Pro. Ich weiß es sogar.
Ach so. Ja, ein schöner Song, in den wir auch mal reinhören.
Als in der Zeitung etwas stand, wo ich meine eigenen Fragen wiederfand. Das war im Park, als wir das lasen und das Laub wegflog. Die alte Phrasen spürte ich für so einen kurzen Augenblick. das Glück.
Lucia, erinnerst du dich an das Gespräch mit Suli? Ist ja noch nicht so lange her. Es war gestern. Genau. Ein Tag her. Aber ich weiß nicht, ob
ich sage jetzt nicht ja.
Es ging um die Künstlerin Laurie Anderson, die unter anderem ein Duett hatte mit Peter Gabriel.
Ja.
Und ein Duett mit Peter Gabriel, das ist auch das nächste Lebenslied von Ralf, nämlich Don't Give Up. Das war aber nicht mit Laurie Anderson, sondern mit Kate Bush.
Hatte ich doch, ne? Ich hatte es so in Erinnerung. Ich war mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich es so in Klammern geschrieben.
Was hat der Song mit dir gemacht?
Ich mag die Stimme unheimlich erstmal von ihm, dieses Timbre, dieses etwas heisere, finde ich, das war toll. Und ich war in Berlin in der Deutschlandhalle, es ist eine Riesenhalle, wo 30.000 Leute irgendwie so reingepasst haben. Die gibt es jetzt nicht mehr, die Halle, aber da hat Peter Gabriel gespielt mit der Secret World. Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Ich bin nämlich in der Schule nicht mit Englisch, sondern mit Russisch beglückt worden. da bin ich nicht so ganz fit. Da war er auf Welttour und in Berlin dort in dieser Halle und das hat mich so geflasht. Ich war so, also gigantisch, sowohl vom Bühnenbild, vom ganzen, was da so passiert ist an Emotionen, da ist Gefühl pur, ne? Und ein Sound wie vor der HiFi-Anlage zu Hause in dieser Riesenhalle. Also das war so beeindruckend. Die habe ich mir dann insgesamt 3-mal angeguckt, diese Show. Bin einmal nach Hannover noch hinterher.
Als
wir schon in den Westen fahren konnten, den es dann ja de facto dann gar nicht mehr gab, so richtig. Ja, genau. West-Berlin war das damals.
Und hat das auch irgendwie dich beeinflusst in deinem musikalischen Schaffen?
Ich glaube, dass ich sowas irgendwie doch wahrnehme und aufsauge. Also jetzt nicht bewusst, aber das sind Stimmungen, ne? Und dass sie vielleicht in die Musik mit einfließen. Also ich bin ja schon ein ziemlich romantischer Knochen, ne? Mhm. Und so lyrische Sachen liegen mir sehr. Aber rhythmisch und so und ein bisschen, wo es mal zur Sache geht, da fühle ich mich auch sehr wohl. Also ist ja nicht nur das eine oder das andere. Ja, aber das, so in dieser Richtung holt mich das ab.
Dann hören wir mal Don't Give Up.
Dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet.
Wir kommen zu Fortuna Düsseldorf.
Mhm. Yes.
Dein nächstes Lebenslied ist nämlich, ich glaube immer noch, die Einlaufhymne von Fortuna Düsseldorf, weil sie auch von einer Düsseldorfer Band stammt.
Jawohl.
Nämlich von den Toten Hosen.
Das hätte ich jetzt gewusst, Mann.
Und weißt du auch, welcher Song das ist? Den kennst
Ach so, hast du mit mir gesprochen. Ich kenne den Song, aber keine Ahnung welcher. Aber ich wusste,
bestimmt,
dass ich es gespielt
habe. Du hast ihn bestimmt gehört, das ist nämlich Tage wie diese.
Ja.
Aber was bedeutet der für dich? Das ist ja das Interessante.
Das ist dann mehr so die Band an sich, weil die liebe ich wirklich richtig dolle, muss ich sagen. Ja. Ich habe es jetzt endlich geschafft, im vorigen Jahr zum Konzert in Leipzig, sie mir mal live anzugucken. Aber irgendwie haben die mich immer wieder beglitten, so durchs Leben, waren immer wieder da. Und wenn ich zum Beispiel an diese Dokumentation denke, über die Band, so Tour begleitet, wo also menschlich auch ich nenne es jetzt mal Seelenverwandtschaft, ne? Wie die ticken und so, da fühle ich mich unheimlich abgeholt. Also da bin ich dabei. Ne? Und dann musikalisch, ja, das sind, ich sag mal, ich behaupte jetzt mal relativ einfach gestrickt, aber so, dass es eben die Leute, die Massen erreicht. Ne? Man sieht es ja, wenn die vor zigtausend Leuten spielen, das ist alles nachsingbar, die Leute sind dabei. Und das ist schon auch so, finde ich, so ein kleines Auszeichnungsmerkmal, dass man so eine Musik macht, ne, die irgendwie gleich im Bauch, in die Seele, wie auch immer, in die Beine.
Und wann sind die in dein Leben getreten?
Uiuiuiui, das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich gar nicht so genau. Irgendwann waren die da, Toten Hosen. So.
Also der Song Tage wie diese ist ja noch gar nicht so,
der ist
alt,
nicht so alt,
2012. Und ich weiß nur, die hatten eine coole Aktion, die Toten Hosen. Ich weiß nicht, ob sie das überall gemacht haben, aber die haben so Mini-Konzerte,
Geheimkonzerte
verschenkt.
Ja.
Und es war eben auch in Kiel bei irgendeinem so Fischladen, haben die auf der Straße davor gestanden und gespielt. Und, und das kriegte nur mit, wer zufällig gerade da war. Weil es durfte überhaupt nicht beworben werden, weil sonst wäre klar gewesen, dass es aus dem Ruder gelaufen wäre. Aber sind dann natürlich trotzdem, oh, guck mal hier, da die Hosen und sowas. Fand ich auch eine witzige Aktion.
Ich habe auch gerade, gab es auch wieder eine Doku im Fernsehen, Auswärtsspiel hieß die. Und da wurde so die Aufnahmen von damals, wie sie mit so einer Punkband in Ost-Berlin in der Kirche so ein Geheimkonzert gemacht haben, wo es wirklich noch heiß war. Ne? Also wenn man da einfach so eingereist ist und dann hier irgendwie die Unterwanderung, die da stattgefunden hat und so, die war schon sehr brisant, aber cool. Und dann haben sie die irgendwie jetzt 20 Jahre später wieder getroffen, mit die Musiker und mit denen, das fand ich auch so wertschätzend. Und dann haben die Toten Hosen ein Lied von dieser Band damals sich raufgedrückt und haben ihnen das sozusagen als Dankeschön. Und also ja, klasse, menschlich und klare Haltung, ne, so gegen rechts und also ja, da bin ich voll dabei. Toten Hosen, toll, her damit.
Dann hören wir jetzt auch nochmal extra für Lucia. Gut.
Ja, war bestimmt die richtige Tonhöhe.
Na, das ist bei mir nicht so sicher.
Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und anzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit.
Und jetzt kommen wir in eine ganz andere Kiste und eine ganz andere Zeit eigentlich auch. Einsam, zweisam, dreisam und am Ende doch allein. Mhm. Hermann van Veen.
Ja.
Was hast du damit zu schaffen gehabt?
Naja, es gab auch schwierige Phasen so in meiner Partnerschaft. Und Hermann van Veen ist für mich sowieso ein Gigant als Mensch, als Künstler. Und der hat mich da getröstet mit so einen Liedern. Ne? Also ja, hat mich abgeholt und war für mich wichtig, weil das war wirklich so ein kleiner Halt. Ne? Fand ich so, ja, das war es eigentlich. Mehr kann ich gar nicht sagen dazu.
In deinem Leben gab es dann Verwerfungen, die das nötig gemacht haben?
Mhm. Ja, na klar. Ich meine, wer kennt das nicht, ne? Höhen und Tiefen und so. In allen Bereichen treten die ja auf. Also aber ja, da hat mir diese Musik irgendwie geholfen und daran war so.
Und ich meine, es ist ja nochmal wieder die Frage, das ist ja von 1981. Wie hat Hermann van Veen denn auch in der DDR spielen können?
Ja, ich habe ihn einmal gesehen, ich weiß nicht, ob er öfter da war, einmal in Berlin bei einem Konzert, das war auch krass. Er hat dann so einen Telefonanruf zu seiner Omi auf der Bühne und ich glaube, da war irgendwie gerade Olympiade irgendwie oder irgendein Sportwettbewerb, ein internationaler und die DDR hatte ja sehr gute Sportler und Sportlerinnen, die waren ja immer irgendwie auch sehr präsent und vorne dabei und dann sagt er so zu seiner Omi am Telefon an einem imaginären, ja Omi, ich bin hier in Berlin, in Ost-Berlin, die machen hier ganz tolle Sportler und ganz viel Stacheldraht.
Boah!
Ja, hättest du in dieser großen Halle eine Stecknadel runterfallen hören können.
Ja.
Es kam ja Gott sei Dank nicht dazu. Es fiel keine Stecknadel. Ja, so, ne? Und das war natürlich krass. Und auch da wieder toller Sound und die Musik ist einfach grandios. Was will man sagen?
Dann hören wir auch mal Hermann van Veen.
War Gott sei Dank niemand dabei, der sagte, ach Gott, was hast du denn? Ein
ganz für sich zu sein.
Und jetzt kommt Zilli.
Mhm.
Wo bist du?
Wo bist du? Ja, Tamara Danz.
Also ich habe mal ein Konzert mit Jan-Josef Liefers gesehen, mhm, wo auch immer Silly-Songs vorkamen und sowas. Die sind ja irgendwie zusammen.
Mit Anna Loos, die eigentlich Schauspielerin ist und dann aber eine Zeit lang bei Silly als Sängerin die Nachfolge von Tamara Danz angetreten hat, also viele Jahre später. Und das hat sich auch alles sehr gut angelassen. Also für sie war das toll. Zilli war auch für sie irgendwie die Heroes ihrer Jugend. Mhm. Und jetzt durfte sie da mitmachen. Und das war auch gut, dass man, weil die Band und die Lieder sind ja zeitlos, sag ich jetzt mal. Mhm. Nee, ja, aber ich fand eben dieses Lied, Wo bist du? Das musikalisch finde ich das sehr toll, ne, wie das aufgebaut ist. Und
das hat schon einen komplexeren Aufbau.
Ja, ne, so, und das finde ich schon wirklich, da ist auch viel zu entdecken drin, mhm, ne, wenn man nur. Und dieses Thema, so wie sie das singt, ist eben auch wieder emotional sehr, sehr packend. Ne.
Silly hat dich schon immer begleitet, oder?
Na, also das wäre jetzt ein bisschen dolle gesagt, wir haben, die waren immer präsent, mhm, ne, seit sie da waren. Silly war eine feste Größe in der DDR und dann ja auch bundesweit. Also insofern stimmt es, ja, beantworte ich die Frage mit ja.
Wo bist du?
Die Nacht hat den Tag langsam umgebracht und alle Kerzen grau gemacht. Ich kühle am Fenster mein Gesicht. Wo bist du, wo bist du, warum kommst du nicht? Die Straße schickt lockend ein Lachen rauf. Ich will es nicht und werf's wieder raus. In meinen Tränen schwimmt Kerzenlicht. Wo bist du, wo bist du, warum kommst du nicht? Wo bist du, wo bist du, warum kommst du nicht?
Und jetzt darfst du beuteln.
Ja, jetzt darf Toni beuteln.
Das Toni Beuteln.
Toni Beutelt.
Bitte.
Man nennt ihn auch Toni Beutlin.
Hast du ein Lied über ein Känguru, Toni?
Entschuldigen Sie bitte, hier.
Hat er eins?
So, also,
nein.
Für alle, Ralf, die das jetzt nicht so genau sehen können, der 12, der greift jetzt hier in eine große Anzahl von kleinen Zettelchen.
Und zieht bitte vier Zettel unterschiedlicher Farbe.
Unterschiedlicher Farbe, das ist ganz wichtig. Und ich hoffe nur, dass da kein englischer Begriff dabei ist, natürlich. Weil
alles
ich
deutsch.
Schon, weil ich schon, wie ich schon erwähnte, des Englischen nicht so ganz kundig bin.
Also ein russischer wird nicht dabei sein.
Ja.
Okay. Englisch auch nicht.
Ist aber so eine schöne Chinesisch. Sprache eigentlich, ne? So
alles rot.
Habe ich es geschafft? Ich habe jetzt zudem
vier
auch noch
Stück brauchst du.
Eine Farbuntüchtigkeit in bestimmten Grenzbereichen.
Aber sieht gut aus.
Sieht gut aus,
ja? So, was passiert
steht
jetzt?
Drauf?
Was steht drauf?
Du musst jetzt vorlesen einmal, bitte.
Da steht drauf Tisch, Nashorn, Karamell und Seilbahn. Na super.
Also, wir haben die fantastischen Begriffe Tisch, Nashorn, Karamell und Seilbahn. Und aus denen wird Captain 12, der Liedermacher Captain 12, jetzt ein Lied entstehen lassen. Er hat schon zur Gitarre gegriffen und sinniert
über die... Der Liederausdenker.
Der Kinderliederausdenker.
Kindermusikausdenker.
Kindermusik.
Der Kindermusikausdenker.
Ja. Lieder sind ja auch irgendwo Musik.
Manchmal. Er guckt noch ein bisschen auf die Begriffe und ist dabei, die jetzt zu einem Lied zu verarbeiten. Man sieht, wie es arbeitet.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen, ihr beiden. Karamell ist das... ein Bonbon, das man lutscht, kenne ich als Karamellbonbon.
Ja.
Oder gibt es auch Karamelltee? Oder
Karamell. Karamellisierter Zucker. Karamell ist Karamell.
Karamell ist ein das ist ein Zucker.
Ein karamellisierter Zucker.
Okay.
Was Süßes.
Was Süßes. So, die Begriffe sollen dann vorkommen.
Ja.
Okay, aber muss ich jetzt nicht zwingend reimen,
hoffe aber ich doch. Karamell Nein. kann auch die Farbe sein, gell? Oh. Weil die will ich auch mal noch in den Raum werfen.
Karamell, ja.
Ja.
Leichtes bräunliches, gelbliches Beige.
Falls du nichts mit Zucker haben möchtest.
Ja, allein schon Songzeile. Ein leichtes bräunliches, gelbliches Beige.
Die Seilbahn ist ein bisschen weit weg, ansonsten ist es eigentlich ganz hübsch. Ein Nashorn sitzt bei Tisch, es lutscht ein Karamell, es fühlt sich ziemlich frisch, hat sich jetzt auf Tisch gereimt, und fährt mit der Seilbahn schnell weg. Und danke, ihr habt aber auch wirklich einen guten Geschmack, muss ich wirklich mal sagen. Ja,
schnell,
danke.
So schnell geht, so schnell kann man einen Song schreiben.
Das wird ein Hit, ich spüre es ganz deutlich.
Ja, alle die Lieder, die hier bei uns im Podcast entstehen, werden Hits.
Werden Hits, genau so ist es.
Ich bin immer überzeugt davon.
Und dann wird es jetzt Zeit, ihr Lieben, für den beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Matthias, wenn du möchtest, würde ich dich...
Sag nicht, ich darf etwa anfangen.
Würde ich dich heute mal anfangen lassen, ausnahmsweise.
Ach, das ist aber sowas von lieb von dir.
Gell?
Dass du mir da den Vortritt lässt.
Ja.
Dann mache ich das auch. Captain 12, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Das war Die Farben kommen in den Park. Und das ist auch das erste Lied gewesen, was wir bei der Stadtabenteuerproduktion im Studio aufgenommen haben. Die Farben kommen in den Park.
Und das findet man noch?
Findet man das auf Spotify? Nein, nein, das ist tatsächlich auf CD, ja, na klar, aber bei Spotify wäre es nicht dabei. Spotify dabei.
Oh. Irgendetwas liegt in der Luft. Blätter raschen leise. Die Spatzen beginnen ihr Morgenkonzert. Ein Adler dreht seine Kreise. Am frühen Morgen sieht die Stadt noch farblos und verschleiert aus. Nur langsam heben sich die Bilder aus dem Schwarz der Nacht heraus. Die Farben kommen in den Park, die Farben kommen in den Park, die Farben kommen in den Park, die Farben kommen in den Park.
Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober in Hamburg?
Ja, da freue ich mich wirklich schon drauf. Ich war schon mal bei einem Kongress dabei, Anfang der 90er. So. Und fand es sehr spannend und war damals sehr überrascht, wie viele Menschen da sich mit diesem Thema auch beschäftigen offensichtlich. War uns ja noch gar nicht so bewusst. Und ja, da freue ich mich. Also natürlich, es werden ja auch sind Workshops geplant, wo ich mir Anregungen erhoffe. Vielleicht auch sogar für meine 12 Music Akademie, dass man da vielleicht auch noch Themen mitfindet. Dann natürlich Freunde und Kollegen und Kollegen wieder treffen, zusammen gute Zeit haben. Und fürs Netzwerk freue ich mich, wenn da eben eine Medienöffentlichkeit dadurch entsteht. Also einfach die öffentliche Wahrnehmung mal nochmal so ein Ausrufungszeichen kriegt. Ach, guck mal an, da gibt es einen Kongress über Kinderlieder, da muss ja was dahinter sein. Also im besten Fall würde sich dann auch so eine Neugier daraus ableiten, dass Leute einfach auf das Netzwerk auch aufmerksam werden.
Du bekommst 100.000 Euro.
Hm.
Was machst du damit?
Das ist ja ein ganz schöner Batzen. 100.000 Euro. Also würde ich wahrscheinlich mehreres machen. Ich glaube schon sicher jetzt so in 12 Music, in die Agentur und in die Akademie, diese Workshop-Geschichte dort ein bisschen Geld investieren für Werbezwecke einfach. Dann wollen ja mein Schatze mit 3A und ich dieses Jahr heiraten.
Oh.
Das haben wir jetzt verschieben müssen. Eigentlich wollten wir das 2020 schon machen, aber aus Gründen wollen wir es jetzt dieses Jahr machen. Ja, und dann möchten wir natürlich viele Freunde einladen, ist ja ganz klar. Und das kann ein großes Fest werden gerne. Und dann würde ich aber tatsächlich auch gerne einen Teil Geld spenden an zwei Institutionen in Leipzig. Beide mit einem Riesenherz. Das ist einmal Bärenherz, ein Kinderhospiz. Mhm. Und das andere ist Löwenherz, eine Tagespflege für an Demenz erkrankte Menschen. Da war auch unsere Omi zum Schluss ihre letzten Tage. Dadurch haben wir diesen Kontakt und ist so großartig, was die da für eine Arbeit leisten. Und im Kinderhospiz bin ich eingeladen gewesen, mal zum Tag der offenen Tür zu spielen. Und dann habe ich auch mal auf der Station so ein Konzert gegeben und es war so ergreifend und ja, toll. Also das würde mir am Herzen liegen, da irgendwie in die Richtung da was ein bisschen hinzuschicken.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Tja, also das ist jetzt so ein bisschen hier dieses Bild, was vor mir steht, diese Zeichnung. Da ist ein Baumstumpf zu sehen, da fehlt die Krone. Aber es sind schon wieder ein paar Triebe. Und so ein bisschen ist das Thema, als Corona uns alle ausgenockt hat, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, na, ich werde nicht nochmal so starten, was die Kindermusik betrifft. Ist für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, Konzerte sind für mich schon in Richtung Hochleistungssport. So also von der einfach, was ich da an körperlicher Aktivität mit reinsetze und so. Das heißt, ich bin jetzt in einem Alter, wo das nicht mehr ganz so locker ist. Und irgendwie finde ich auch, dass sich so ein bisschen so ein Abschnitt jetzt abrundet. Ne? Also ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk. Ich habe immer noch schöne Konzerte, ne? Und bin in der glücklichen Situation, da auch ein bisschen aussuchen zu können, was ich mache. Mhm. Also das wird weniger. Daher denke ich, dass ich gar nicht mal jetzt so unbedingt als erstes ein Kinderlied-Thema hätte. Und bei dem anderen, ich glaube, eigentlich ist mal wieder ein Liebeslied für meinen Schatze fällig.
Mhm.
Ich habe ja schon eins geschrieben, gleich am Anfang, aber ich finde, jetzt wäre eine gute Zeit. Ja, das mache ich.
Die nächste Frage haben wir schon teilweise besprochen. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ja, genau, also vernetzen, ne, Synergien erzeugen, sich gegenseitig helfen. Also das war auch wirklich grandios in der Corona-Zeit, wo wir alle erstmal überhaupt nicht wussten, wie kann es jetzt weitergehen. Alle Konzerte waren nicht mehr möglich. Für viele ging das sehr ans Eingemachte, ne? Und bei manchen war das noch nicht mal da. Mhm. Also da gab es dann den Austausch, ey Leute, ich habe hier was gefunden, hier bei der Orchesterstiftung zum Beispiel, die haben hier so einen kleinen Zuschuss ausgelobt, da könnte man sich bewerben und so. Also dieser Austausch, ne? Oder auch heute über die neuen Medien, soziale Medien, wie geht man mit Spotify um, was passiert bei YouTube und GEMA, GVL, also so eine Themen, die auch alle ja eigentlich angehen im Netzwerk. Und das ist dort eben, wird dort kommuniziert und ausgetauscht und das finde ich sehr wertvoll. Das war es eigentlich, ja. Sicherlich gibt es noch mehr Aspekte, aber...
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Also am ehesten Folk, wobei ich doch denke, also da kommt, sind so ein bisschen die Wurzeln. Also Gitarre spielen, da hat uns dieses Bluegrass oder Fingerpicking-Anschlagstechnik, die hat uns sehr gereizt in jungen Jahren. Und dann wollten wir uns die natürlich irgendwie raufdrücken und dann haben wir die ganzen Gitarren-Heroes Schallplatte auf die langsame Geschwindigkeit gestellt, die Gitarre runtergestimmt, damit man nachvollziehen konnte, welche Seite und so. Und dann gab es ja auch eine große Folk-Bewegung in der DDR. Also eine Zeit lang war das so absolut der Renner. Wahrscheinlich auch, weil da zwischen den Texten, also in den Texten sehr viel eben auch transportiert werden konnte. Und da war Folk, ja. Und wir waren in Jugend- und Studentenclubs unterwegs. Aber ich wollte sagen, ich finde, manche Musiken von mir, die könnten auch eine Popnummer sein, wenn das entsprechende Arrangement wäre. Mhm. So, ne? Oder und eigentlich ist das ja auch wurscht, weil für die Kinder ist das, glaube ich, egal. Wenn sie, wenn das irgendwie zündet, ne, diese Musik, dann kann das auch ein Tango sein oder irgendwas anderes Schräges.
Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Ralf Kleinschmidt zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
Das ist ja lustig. ehrlich, würde sagen, mach alles so. Mach alles so, wie es kommt. Ich würde nichts anders machen. Jetzt hat es alles gebraucht und es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Mhm. Glücklich.
Es gibt das Glück.
Es gibt das Glück.
Das stelle ich nicht in Frage. Du etwa?
Da sprechen wir ein andermal drüber.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? So, jetzt habe ich's.
Ich glaube, dass ich ganz gute Antennen habe, so für Melodien und Refrain-Songstrukturen, dass es also ganz gut nachvollziehbar ist, so von der Musikalität. Ich glaube, dass ich auch sehr sorgfältig mit Texten umgehe, wie wir Botschaften vermitteln, weil wir wollen nicht belehren, aber wenn was Lehrreiches dabei ist, ist es ja auch nicht schlecht. Ne? Also ja, Sorgfalt, Antennen.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen bei den Cashs. Mhm. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Pankow, Peter Gabriel, Kate Bush, die Toten Hosen, Hermann van Veen, Silly. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Mhm. Deshalb bittet Johnny Cash, dich vor dem Essen eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Darf es nur eins sein? Muss eins sein, ja. Also, dann drehe ich es mal so von der Seite. Das wären ja musikalisch alles meine Freunde. Also würde ich mein Lied Ich bin dein Freund da favorisieren. Ich bin dein Freund, das ist das schönste Wort der Welt.
Ich bin dein Freund, das ist das schönste Wort der Welt. Wir sind vereint und machen nur, was uns gefällt. Und wenn du rufst nach mir, egal was auch passiert, ich bin da, bin für dich da. Ich war allein, ich kam ganz fremd in diese Stadt. Es war nicht leicht, weil man zuerst doch keinen hat, mit dem man spielen kann und reden, lachen auch, lachen auch.
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
Also ich kann es für mich wirklich bejahen. Zu DDR-Zeiten war es auf jeden Fall definitiv. Es gab immer und gibt immer so saure Gurkenzeiten, wo das ein bisschen knapper ist, aber andere Hochtourphasen, wo man dann eben auch dementsprechend Honorare einnimmt und damit übers Jahr gut hinkommt. Es ist auskömmlich, ja.
Gut.
Auskömmlich. Was für ein schönes Wort. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Fragebogens.
Na denn.
Ja, und auch am Ende des Podcasts angekommen.
Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich unseren Fragen gestellt hast.
Na dann, ja, danke schön.
Vielen Dank an euch beide und an Toni, hier, dass wir hier bei dir im Studio das machen durften.
Ja, gerne. Wir sagen auch mal danke.
Gerne, ja. Danke.
Dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich finde das toll, also es ist wirklich toll. Ja, toll. Mehr kann ich
sagen. Dankeschön.
Die Songs, die wir jetzt nur anspielen konnten, sowohl von Ulf und Zwölf oder von Captain Zwölf, sowie auch die Lebenslieder von Captain Zwölf, die könnt ihr alle auf der begleitenden Playlist zur Folge euch in ihrer epischen Breite anhören.
Ihr könnt uns Nachrichten schicken, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns über alles. Und ihr könnt uns live erleben auf der Didakta. Wenn ihr sehen wollt, wie Matthias sich schlapp lacht, weil ich mal wieder nichts weiß. Oder er sein schlaues Wissen von sich gibt, dann kommt doch gerne zur Didakta. Jetzt bist du dran mit schlauem Input.
Vom 7. bis zum 9. März 2023 in Stuttgart auf der Bildungsmesse in den Messehallen dort, jeweils immer von 10 bis 11. Da kann man dann auch auf dieser Bühne zum Beispiel Captain 12 live erleben.
Jawohl.
Und falls ihr das nicht schaffen solltet, könntet ihr uns auch beim Kinderliederkongress treffen. Da sind wir auch auf jeden Fall alle. Fast alle. Die meisten.
Wir bedanken uns natürlich auch noch beim Netzwerk Kindermusik. Wir müssen,
ohne Moos nichts los.
Genau, wir müssen hier im Hotel absteigen. Wir müssen Studiokosten, wir haben Fahrtkosten. All das wird vom Netzwerk Kindermusik übernommen, wofür wir uns sehr bedanken und uns auch drüber freuen.
Richtig.
Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch das Tschüss anzubieten.
Tschüss.
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 Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.